Die Demokratie, die Medien und wir. Das ist unser Thema heute nach der Sommerpause. Willkommen zurück im Live-Podcast Zusammenhalten, Spinnweben und Löwenzähmen. Dieser Podcast ist aus den Demonstrationen Anfang des Jahres entstanden und damals sind viele Menschen wach geworden. Vielleicht sind Sie heute ja auch deswegen hier ins Domforum gekommen. Herzlich willkommen alle, die heute nach hier gekommen sind. Viele Menschen sind wach geworden und haben begriffen, dass wir unsere Demokratie und all diese Freiheiten und Rechte, dass wir die einfach für selbstverständlich nehmen. Die waren immer da und die sollen bitte schön auch immer da bleiben. Aber das tun wir zu Unrecht. Wir nehmen das zu Unrecht für selbstverständlich. Denn die Demokratie sind wir entweder alle oder die Demokratie ist nicht. Und ich nehme mal einen Satz aus der letzten Folge, als Jürgen Wiebeke, der WDR-Moderator und Philosoph hier war, der hat gesagt, die Demokratie geht nicht an der AfD zugrunde, sondern an einem Mangel an Demokraten. Und ich ergänze mal, am Mangel von unserem Engagement für die Demokratie. Weil demokratisch verstehen wir uns ja, aber was tun wir real für die Demokratie? Zu diesem Verständnis unserer Demokratie gehören die vier Gewalten, neben den drei klassischen Gewalten der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der Exekutive oder, wenn ich es ganz einfach sage, der Polizei, gibt es die sogenannte vierte Gewalt, die Presse und die Medien. Ohne diese vierte Gewalt, sagt Taneff Schulz, unser Gast heute, gibt es auch keine Demokratie. Er sagt, wer die freie Presse nicht verteidigt, verliert die Demokratie. Wer sie hergibt, hat die Freiheit selbst aufgegeben. Herzlich willkommen, Taneff Schulz. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und extra aus Mainz angereist sind. Taneff Schulz, Sie kommen aus Mainz, weil Sie dort als Professor für Journalistik forschen und lehren. Und Sie kennen das, was Sie erforschen, auch von der anderen Seite. Sie haben lange als Journalist gearbeitet, für den Spiegel, für den WDR, lange für die Süddeutsche Zeitung, hier zum Thema innere Sicherheit. Sie haben viele Preise bekommen, zum Beispiel den Nannenpreis für Ihre Berichterstattung zum NSU-Prozess oder auch den Goethe-Medienpreis oder auch den Universitas-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Und ich bin gespannt auf Ihre vielen unterschiedlichen Perspektiven auf unser Thema. Das hier heißt die Demokratie, die Medien und wir. Und genau in der Reihenfolge werden wir das auch bearbeiten. Fangen wir mit der Demokratie an. Taneff Schulz, warum sagen Sie, wer die freie Presse nicht verteidigt, verliert die Demokratie?
Ja, wir müssen uns, glaube ich, vorstellen, mal, wenn wir die Augen schließen, was eigentlich wir für eine Gesellschaft hätten, wenn wir seriöse Medien nicht hätten, wenn wir keinen Journalismus hätten, der sich bemüht darum, dabei natürlich auch Fehler manchmal macht, aber der sich ernsthaft darum bemüht, Fakten zu recherchieren und einer allgemeinen Öffentlichkeit zu präsentieren, der sich ernsthaft darum bemüht, Vorgänge aufzuklären, die von allgemeinem Interesse sind und der sich ernsthaft darum bemüht, auch, wie man so schön sagt, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Wenn wir das alles nicht hätten, dann wären wir zurückgeworfen eigentlich auf das, was uns vielleicht ein paar Systeme noch bieten an Informationen, etwa die Wissenschaft und was wir aus unserem Nahbereich an Kommunikation haben und was wir jetzt heutzutage aus Social Media haben, wo ganz viel unklar ist, was da stimmt und was nicht, worauf man sich verlassen kann. Und ich glaube, dann würde uns sehr, sehr viel ganz Entscheidendes für die Demokratie fehlen. Uns würde fehlen, die solide Grundlage zu erkennen, welche Probleme haben wir überhaupt jenseits dessen, was wir so im Alltag selbst genau erfahren, welche Probleme hat die Gesellschaft und welche vielleicht auch Lösungen gibt es und was für eigentlich Angebote machen etwa die Parteien und die verschiedenen Akteure, die dann aber auch kritisch jeweils wiederum vom Journalismus hinterfragt werden. Das ist eine ungemein wichtige Dienstleistung, wenn man so möchte, die der Journalismus erbringt an der Demokratie und damit an uns allen.
Im Januar sind ja wirklich viele Menschen erstmal wach geworden, was speziell was die Bedrohung der Demokratie durch rechtsextreme Kräfte angeht. Sie haben zu diesem Thema sehr, sehr viel gearbeitet, auch Bücher geschrieben, auch Preise bekommen, habe ich eben schon gesagt. Vor allen Dingen zu den Feinden der Demokratie von rechts. Da gibt es natürlich unterschiedliche, aber jetzt nehmen wir die mal. Und viele Menschen sagen, ach ja, so schlimm ist das ja nicht. Die AfD, lass sie mal an die Macht und dann gucken wir mal und dann wird das schon wieder und so. aus Ihrer Perspektive, aus allem, was Sie dazu gearbeitet haben, wie gefährdet ist die Demokratie Ihrer Meinung nach wirklich?
Sie ist gefährdet. Das sehen wir auch weltweit. Die Demokratie ist weltweit unter Druck. In einem Ausmaß, das ich mir auch vor ein paar Jahren so noch nicht selber hätte vorstellen können. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, sich ernsthaft Sorgen zu machen und als Demokratinnen und Demokraten für diese wunderbare Gesellschaftsform zu kämpfen. Zugleich muss man diesen Kampf aber auch in einer Art stoischen Gelassenheit und trotzdem sehr beherzt führen. Man darf sich quasi nicht anstecken lassen von dem, was ja genau das Kerngeschäft ist von Populisten und Extremisten. Furcht, Hysterie, Panik, Übertreibung. Und das ist die Balance, die wir, glaube ich, als Demokratinnen und Demokraten bewerkstelligen müssen, hinzubekommen, beherzt für diese Gesellschaftsform zu kämpfen, zu streiten, die Feinde abzuwehren und gleichzeitig in unserer Pluralität, in unserer Gelassenheit, in unserer demokratischen Streitkultur uns nicht verbiegen und verhärten zu lassen.
Sie sagen dieses Entsetzen über das, was, und es ist ja nicht das Entsetzen darüber, jedenfalls bei mir ist es gar nicht so sehr das Entsetzen darüber, dass da eine andere Partei an die Macht will, sondern das Entsetzen darüber, dass sie so offen sagen, was sie vorhaben und dass das dem, was die Nationalsozialisten gesagt haben, so unfassbar ähnlich ist. So. Und Sie haben, heute ist just ein Artikel von Ihnen erschienen, in der Sie drei Bücher, die sich mit der AfD auseinandersetzen, rezensieren. Und das erste Buch ist von der Publizistin Eva Kienholz und die erzählt die Geschichte als rasante Radikalisierungsfahrt der AfD, ne, was immer schlimmer ist. Und Sie sagen, das ist ja ganz nett als Chronik, aber das, was sie hier macht, sich zu entsetzen und sich zu empören, was wir hier im Podcast durchaus auch machen, das reicht nicht. Also mit diesem, kommt da dieses Stoische rein von dem, was Sie eben gesagt haben?
Ja, also ich glaube, gut, der Anspruch des Buches ist, glaube ich, einfach nur vor allen Dingen einfach mal die Geschichte zu erzählen, wie war das seit der Gründung und das ist dann sozusagen so eine Episode des fürchterlichen Volk der Nächsten. Und ich glaube aber, zum Verständnis genügt uns das nicht, diese Chronik. Sondern wir müssen verstehen lernen auch, dass es natürlich einflussreiche Strömungen gibt, die die AfD nähren, die auch schon länger da sind, die auch international agieren. Also diese ganzen Erzählungen von einem großen Bevölkerungsaustausch und von Migration, das ist international so eine Erzählung, die eben genährt wird, auch von französischen Extremisten. In den USA gibt es ähnliche Diskurse, das ist vernetzt. Und wir dürfen eben auch nicht die lange Vorgeschichte verkennen, die natürlich die AfD hat, mit der NPD, die sich dann umbenannt hat mittlerweile, mit den rechtsextremen Ausschreitungen auch nach der Wiedervereinigung und auch schon in den 80er Jahren. Dieses ganze Feld, das da bereitet worden ist, das wir als Gesellschaft, glaube ich, in der Dramatik lange ignoriert haben, zu sehr ignoriert haben. Es gab immer wieder natürlich Empörungen und Entsetzen, wenn irgendwas passiert ist, was grausig war, aber dass das sozusagen so eine Stabilisierungsgeschichte ist der Demokratie. Auf der einen Seite stimmt das, was die BRD angeht, eine Erfolgsgeschichte, eine liberale Demokratie ist nach 45 entstanden, auf die wir auch zu Recht irgendwie mit Freude schauen können. Gleichzeitig aber ist es immer so gewesen und die AfD ist sozusagen jetzt, da kommt es voll zur Blüte, dass in so einem Unterstrom rechtsextreme Erzählungen eine weiterhin wichtige Rolle gespielt haben und auch immer rechter Terror, der einfach auch nicht in der angemessenen Weise als solcher betrachtet und bekämpft worden ist über viele lange Jahre. Und jetzt haben wir sozusagen die Quittung in Gestalt der AfD, dass wir es auch nicht geschafft haben, mit Prävention, mit politischer Bildung so weit vorzudringen, dass wir im Land, das den Nationalsozialismus dann in grausamster Form zur Blüte gebracht hat, wir endlich frei sind von dieser Art von Faschismus und völkischer Gesinnung.
Sie haben eben die Internationalität der Bewegung benannt und ich frage mich das schon lange, aber vielleicht wissen Sie das, können Sie das besser erklären. Es gab eigentlich so gab es eine Internationale, 20, 30 Jahren, eine internationale Linke. Es gab eine große internationale linke Bewegung. Mhm. Und irgendwann ist da irgendwas passiert, dass ich sage jetzt mal, wir jetzt andauernd nur reagieren. Irgendwie als wenn es so eine Gegenbewegung, eine internationale Reaktionäre mindestens Rechte gegeben hat. Und aber wir das Internationale irgendwie nicht wahrgenommen haben oder zu spät oder was ist da passiert?
Ja, ist eine interessante Beobachtung. Also dieses ist ja eher so jetzt so eine internationale des Hasses entstanden und der, also ist ja auch, hat ja fast was Paradoxes, dass jetzt auch im Europäischen Parlament, dass also überall sehr völkische und nationalistische Gruppierungen und Parteien dort jetzt so stark geworden sind. Und ich glaube, es ist eben auch da eine Schwäche, dass das gar nicht genug anerkannt worden ist und irgendwann so als Selbstverständlichkeit für viele Demokratinnen und Demokraten, was wir erreicht haben an Institutionen auf der europäischen Ebene und was die internationale Ebene angeht, dass man dann irgendwann auch eher von links kommend die, und auch durchaus teilweise zu Recht, die Probleme von Globalisierung auch natürlich thematisiert hat. Die Schwierigkeiten, die immer ja auch noch bestehen im Verhältnis zwischen dem, was man globalen Süden nennt und dem reichen Westen, dass das sozusagen da irgendwie hakt. Und dann kam mit sehr großer Kraft diese rechtsextreme Erzählung der Überfremdung, der Migration und so weiter dazu. Und das ist sozusagen im Fokus dann auch voll aufgenommen worden, leider, wie ich finde, in einer teilweise eben nicht genug komplexen Formen von auch etablierten Medien, die sicherlich nicht das Geschäft der Rechtsextremen machen wollten oder mitprägen wollten, die aber sozusagen das sehr stark mit befeuern, immer wieder. Und es gelingt nicht, quasi eine andere positive Erzählung zu entwickeln für ein sozialeres, internationales, also ein Europa, das sozial noch stärker ist und friedlich ist und auch international. Und dann kommen natürlich all diese wirklich schlimmen Krisen dazu, die eben jetzt auch natürlich von anderen Akteuren ausgehen, wie jetzt etwa von Russland.
Wer was lesen möchte, Sie besprechen ein Buch auch positiv, glaube ich, das von Michael Kraske und Dirk Labs. Ich packe das in die Shownotes, da finden Sie dann alle Infos. Das heißt Angriff auf Deutschland, schleichende Machtergreifung der ARD. Und Ihre Kollegen und Kolleginnen haben dann im Online-Artikel das mal, also den Untertitel genannt, ein böses blaues Wunder.
Genau, also die Autoren nennen das auch selbst, wir würden in einem bösen blauen Wunder erwachen, wenn wir, wenn die AfD die Macht übernähme. Und sie zeigen eben, wie ich finde, recht überzeugend, dass sich so die AfD-Politik, wenn sie dann ernst machen, durchzöge durch vieles. Also da ging es ja nicht nur um Migration, es ging um die Art, wie wir unsere Schulen haben, unsere Kulturinstitutionen, wie viel Raum es für Vielfalt gibt in der Gesellschaft. Und das wird so durchdekliniert und zugleich wird auf erschreckende Weise auch deutlich in dem Buch, wie eben eng der Schulterschluss ist zwischen auch militanten Neonazis und Teilen und wichtigen Teilen der AfD. Und das ist etwas, was im Grunde schon viel länger bekannt ist als jetzt zu Beginn des Jahres, als dann durch diese Korrektivrecherchen, die Sie erwähnt haben und die dann auch zu diesen größeren Demonstrationen, demokratischen sozusagen, so jetzt reicht es aber auch mal, geführt haben, was natürlich gut war aus meiner Sicht, aber dass all das, was da eigentlich an Empörenswerten bei diesem Treffen da in Potsdam offenbar eine Rolle gespielt hat oder das steht ja alles schon auch in dem Interviewbuch von Björn Höcke drin und ist Teil von diversen Reden gewesen, die diverse AfD-Spitzenleute schon gehalten haben. Das heißt, wer es, um es mal mit dieser traurigen Phrase zu versehen, wer es wissen wollte, konnte es schon lange wissen und wir können es deswegen auch nicht so einfach abtun als irgendwie eine Protestwahl oder so, was vielleicht manche immer noch gerne tun. Man muss sich damit auseinandersetzen, wen man da gegebenenfalls wählt.
Ja, also das Buch empfehlen Sie auch, weil darin deutlich wird, wie unglaublich tiefgreifend diese Veränderung in der Gesellschaft werden wird, wenn sie an der Macht sind. Also alle Menschen, die Kinder mit Behinderungen haben, es wird einfach unglaublich viele konkrete individuelle Auswirkungen haben. Und Sie sagen, wer das Buch gelesen hat, der kann einfach gar nicht mehr anders als wissen, worum es wirklich geht.
Genau, und das ist ja auch etwas, was man eigentlich auch aus diversen kritischen journalistischen Beiträgen schon hätte entnehmen können in all den Jahren jetzt, was da an Gefahr besteht. Und es ist jetzt, glaube ich, wirklich an der Zeit, dass nicht nur die Behörden sozusagen wirklich wach bleiben gegen Rechtsextremismus, gegen Militanz, sondern dass wir alle uns das sozusagen nicht kaputt machen lassen, was wir hier aufgebaut haben als Gesellschaft nach dem Krieg. Und wir sind aber auf dem Wege dahin, dass wir eben, das beginnt eben schon mit, und dafür braucht die AfD nicht regieren, beginnt eben mit den Debatten, die von, na, auch wir reden jetzt ja über die AfD, also das ist ja also in der Zeit, in der wir das tun, also ich will das gar nicht, ich finde es natürlich richtig, dass wir das jetzt heute hier tun, aber in der Zeit, in der wir damit beschäftigt sind, finden wir keine konstruktiven, guten Lösungen für die echten Probleme, die wir haben. Ja. In der Zeit, in der wir Fake News sozusagen, so wie das in Amerika permanent passieren muss, wo die Journalisten gar nicht hinterherkommen, all die Lügen von Donald Trump irgendwie zu entzaubern, in der Zeit, in der wir das tun, haben wir nicht die Kraft und die Ressourcen für die wirklich wichtigen Dinge. Das heißt, wir müssen, sage ich mal, selber eigentlich das Ruder in die Hand nehmen und unser demokratisches Spiel selber spielen und nicht die AfD spielen lassen.
Na klar, solange alle, die wir hier sitzen, wir sind jetzt alle nicht vor Gericht, wir sind keine Schöffen, wir sind nicht im Gemeinderat, wir arbeiten alle nicht politisch, egal an welcher Stelle, wir machen das hier. Das stimmt und ich denke da auch tatsächlich viel drüber nach oder wir sprechen da im Team viel drüber. Aber mein Eindruck ist, es ist immer noch zu viel Schlafen. Es ist immer noch zu viel, dass die Menschen sagen, ach, so schlimm wird es schon nicht werden. Und ja, da gibt es ein paar Militante, also die Verbindung wird nicht gesehen, die Ausmaße werden nicht gesehen. Und die Frage ist, was mobilisiert Menschen? Und die Hoffnung ist an dieser Stelle, wenn man sich wirklich informieren möchte, weil man wach geworden ist, dann einfach all das, wie dieses Buch zum Beispiel von Kraske und Labs, zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, keiner kann sich alles so selber erarbeiten. Wir versuchen das zu machen, indem man dann einfach sich und dann hoffentlich eine Basis da ist, auf der dann genug Aktivierung da ist, also genug Wachheit da ist, um dann auch was zu tun. Das ist die Hoffnung.
Absolut, aber es ist eben auch so, dass dieses da wach werden, damit glaube ich, kann man nicht nur die Anforderung verbinden, sozusagen eine Demo zu organisieren gegen rechts, sondern man muss auch einfach sozusagen für etwas streiten und die demokratische Kultur leben und sich das nicht nehmen lassen von anderen Kräften, sondern einfach auch mittun auf konstruktive Weise. Das heißt nicht, dass man alles toll findet. Man muss nicht, ja, um das mal sozusagen unsere Bundesregierung und die Ampel und alles großartig finden, nur um gleichzeitig zu sagen, ich verteidige aber unsere Politikerinnen und Politiker gegen übertriebenen Hass gegen oder überhaupt gegen Hass, also und gegen Hetze und ich gegen falsche verleumderische Informationen und so weiter. Und dann können wir wieder auf einer durchaus sehr kritischen und kontroversen Art uns unter Demokratinnen und Demokraten auch streiten. Das gehört natürlich dazu.
Aber dann, wir können uns ja demnächst gar nicht mehr streiten. Und es gibt ja so viel, für das wir uns einsetzen können. Also korrigieren Sie mich, aber meines Wissens ist das historisch einmalig, welche Rechte wir seit den Verfassungen, den europäischen Verfassungen seit 1948 in Europa haben. Niemals zuvor haben wir so weitgehende Rechte gehabt. Niemals zuvor ist unsere Würde so festgeschrieben worden. Niemals zuvor ist die Würde des Einzelnen so ausdifferenziert worden. Also wir haben doch unheimlich viel, für das es sich zu kämpfen lohnt.
Absolut. Wir haben auch vor allen Dingen ja auch auf der kommunalen Ebene, das ist auch in den vergangenen Jahren, da ist die Situation sehr unterschiedlich von Region zu Region, aber haben sehr viel Beteiligungsmöglichkeiten und Rechte. Natürlich, wir sind überfordert, wenn wir jetzt jedem Einzelnen auferlegen, noch permanent in seiner Freizeit die ganze Zeit auch noch wie so ein Vollprofi-Politiker aktiv zu werden und sich in jede Bürgerversammlung zu begeben. Aber es gibt viele Möglichkeiten, sich produktiv einzubringen für das Gemeinwesen. Und was mir Sorge bereitet, ist, dass eben auch schon auf dieser Ebene allerdings natürlich die Bereitschaft vielleicht vieler Menschen zurückgeht, sich da einzubringen und auch die Medien, das ist wieder das Thema, wie wichtig die Medien auch für die Demokratie sind, auf dieser gerade auch lokalen und regionalen Ebene natürlich ausbluten. Und es eben auch auf dieser Ebene des lokalen Journalismus zu wenig Ressourcen gibt, zu viele einfach Monopolzeitungen, es gibt keine Vielfalt der Medien mehr, die sich wirklich ernsthaft darum kümmert, was so in so einer Stadt geschieht, was in Gemeinden geschieht. Mhm. Natürlich gibt es immer noch sehr engagierte Journalistinnen und Journalisten, die da versuchen, die Fahne hochzuhalten, aber es wird immer schwieriger. Und das ist etwas, das einem Sorge bereiten muss, weil natürlich man dieses, was dann wegbricht, man vermisst es plötzlich vielleicht gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr sieht, was einem alles entgeht an Informationen. Und wir wissen aus Studien, etwa auch aus Amerika, dass da, wo die Zeitungen wirklich wegbrechen und gar nicht mehr existieren, auf der auch lokalen Ebene, dass dann die Anfälligkeit für Korruption größer wird, dass die Leute auch weniger wählen gehen, dass sozusagen das politische und kulturelle und gesellschaftliche Leben wirklich auch gebremst wird und alarmt.
Wenn wir jetzt im zweiten Teil sind, die Demokratie, die Medien und wir, wenn wir zu den Medien kommen. Im Vorgespräch haben wir auch natürlich über die Rolle der Medien gesprochen und Sie haben so gesagt, also mein Plädoyer wäre schon, dass jeder eine Tageszeitung hat.
Ja, da muss man natürlich sagen, jetzt kommt der Professor und will uns allen irgendwie sagen, oh, lest mal Zeitung. Das ist so, wie wenn ich meinen Studierenden sage, liebe Leute, ihr müsst mehr lesen. Dann sage ich, gut, das kennen wir schon, den Spruch, und lasst den Alten mal reden. Ja, aber was ich ja damit eigentlich sagen will, ist, es ist schon sinnvoll, aus meiner Sicht, sich informiert zu halten. Man muss jetzt nicht sagen, nur weil es gedruckt steht irgendwo oder eben heute digital, es muss ja keine Papierzeitung mehr heutzutage sein, ist das jetzt alles 1:1, das übernehme ich jetzt alles 1:1. Mhm. Aber es geht um journalistische Redaktionen, die auch manchmal unterschiedliche Ausrichtungen haben, natürlich politisch, aber die sich trotzdem bemühen, bestimmte grundlegende Fakten natürlich ernsthaft zu überprüfen und zu recherchieren und das dann interpretieren, mit Meinungen versehen und so weiter. Und dann kann ich mich damit ernsthaft auseinandersetzen und vielleicht reiben. Aber es ist eben mehr als einfach nur Bekenntnisse rausschleudern oder gar Halbwahrheiten, Gerüchte und so weiter. Und da glaube ich schon, dass es im Grunde genommen in der Idee der Demokratie verankert ist, einer Demokratie, die eben nicht mehr so eine alte, antike Demokratie ist, so attisch, wo dann alle miteinander reden können. Die ganze Zeit, wir sind zu groß, wir sind zu komplex. Da ist es eigentlich verankert, dass wir uns informieren über seriöse Quellen, über das Tagesgeschäft und was so passiert. Und das liefern teilweise die Sender, wie also eben im Fernsehen, Tagesschau und so weiter, aber natürlich in Hintergründen noch mehr auch Zeitungen, Wochenzeitungen, Magazine und so weiter. Deswegen vorhin auch mein Statement, also wir stellen uns mal diese Welt vor, ohne FAZ und Süddeutsche und Kölner Stadtanzeiger und Tagesschau und die Zeit und dem Spiegel. Stellen wir uns das mal alles weg vor. Ich glaube, wir hätten ein Problem.
Ja, und es wird auch nicht unbedingt wahrgenommen, was man, es wird oft gesagt bei den Öffentlich-Rechtlichen, ja, da werde ich ja zwangsverpflichtet, das zu bezahlen. Tagesschau jetzt zum Beispiel, das nutze ich ja sowieso nicht. Und ich frage dann gerne einfach mal konkreter nach und dann kommt, ja, in der Mediathek gucke ich den Tatort. Oder so zum Beispiel, ne? Oder Sportergebnisse. Und dann sage ich ja, die Mediathek sind doch auch die Öffentlich-Rechtlichen. Und da bekommt man, wenn man möchte, halt viel, viel mehr als den Tatort. Also das ist so schade, dass es meiner Wahrnehmung nach schwindet so ein bisschen das Bewusstsein dafür, wo man von den Öffentlich-Rechtlichen alles was bekommt, als wenn es nur Fernsehen wäre. Und wenn man nicht mehr Fernsehen guckt, dann gibt es auch keinen Grund mehr, die Öffentlich-Rechtlichen.
Genau, oft wird das, wissen auch viele Menschen gar nicht unbedingt, was alles zu diesem öffentlich-rechtlichen System zum Beispiel dazugehört. Ja. Also auch Deutschlandradio, was natürlich auch nur bestimmte Leute vielleicht hören, aber eben auch diverse andere Radiowellen, die viele Leute dann doch nochmal hören, zumindest im Auto oder so. Mhm. Und man muss ja auch sagen, wir haben doch als Gesellschaft die Idee, dass wir auch international wissen wollen, was los ist und uns da nicht von irgendwelchen Propagandasendern aus Moskau oder aus Peking informieren lassen. Anders gesagt, wer das will, der muss auch dafür zahlen in irgendeiner Form als Gesellschaft und als Bürgerinnen und Bürger, dass es Korrespondentinnen und Korrespondenten gibt, die aus New York und aus Moskau und aus Tokio und sonst wo berichten und aus möglichst allen Teilen der Welt. Und es ist und war schon immer eigentlich ein Problem, dass wir, so jedenfalls denke ich, viel zu wenige Journalistinnen und Journalisten etwa auf dem afrikanischen Kontinent haben, Lateinamerika, das ist alles eigentlich ziemlich dünn besetzt. Mhm. Und dennoch leisten sich gerade auch eben die öffentlich-rechtlichen Anstalten solche Korrespondentennetz und die großen Zeitungen halt auch noch. Und das ist enorm wichtig, um diese Informationen auch wirklich seriös zu uns bringen zu können. Und das kostet natürlich enorm viel an Ressourcen.
Wir können jetzt ganz viel über die Medien sprechen und auch ganz viel darüber, wie sie sich verändert haben, die klassischen Qualitätsmedien durch Social Media. Aber das ist die, also erstens können wir hier keine Vorlesung machen, wo Sie das alles ausformulieren können. Und außerdem interessiert mich am meisten, was aus Ihrer Expertise daran wichtig ist für die Gefahr für die Demokratie. Also was müssen wir wissen über das Funktionieren von Demokratie? Ist das, dass wir wissen müssen, was Koorientierung ist, was Clickbaiting ist? Was müssen wir wissen, um mit Medien verantwortungsvoll umzugehen? Einfach über das Verstehen, das Funktionieren.
Also ich glaube, eine Sache, die mir oft begegnet, die so eine Art vielleicht Missverständnis ist, was aber auch wiederum sehr verständlich ist, dass das besteht, dieses Missverständnis, ist dieses. Leute haben den Eindruck, okay, sie regen sich auf über irgendwie, was in den Medien ist, dass da irgendwie so ein Bericht vielleicht auch aus dem eigenen Erleben heraus nicht so ganz zutrifft. Oder dass viel zu viele negative Nachrichten einen irgendwann erschrecken oder nerven. Oder dass irgendwelche Skandale zu weit aufgebauscht sind. Oder dass irgendetwas zu oberflächlich ist, dass der Lokalzeitungsbericht irgendwie nicht die Informationen liefert, die man sich erhofft hat. Das sind alles ganz berechtigte Formen der Kritik an journalistischen Leistungen und Medien. Und ich übe ganz oft selber massive Kritik an den Medien. Aber daraus, glaube ich, sollte man nicht den Schluss ziehen, dass man das alles in Bausch und Bogen verdammt und sagt, das bringt dir alles nichts, sondern was das Wichtigste, glaube ich, ist für dieses Funktionieren der Demokratie, ist anzuerkennen, und das müssen auch Journalistinnen und Journalisten viel mehr erklären, den Menschen, wie gearbeitet wird, dass da wirklich ein riesiger Aufwand teilweise betrieben wird, um Dinge zu recherchieren, die abzuprüfen, sie dem Gegenüber vorher nochmal zu sagen, was für Informationen man hat, dass man Stellung nehmen kann dazu, dass man diverse Tools, wie es heutzutage so modern heißt, benutzt, um Informationen zu überprüfen. Kann das wirklich so stimmen, diese Bilder, die man da bekommt aus irgendeinem Gebiet? Manchmal kann man die nicht verifizieren, also wirklich sagen, stimmt es oder nicht, aber dann muss man das wenigstens auch dazu sagen. All das machen seriöse Medien, währenddem ich auf Social Media und natürlich am Küchentisch, auch ich selber natürlich, oder auch am Stammtisch die Leute natürlich einfach mal frei weg irgendwelche Behauptungen aufstellen oder irgendwie eine starke Meinung. Journalismus, der anständig funktioniert, und das gibt es zum Glück immer noch sehr viel in vielen Redaktionen in Deutschland, macht einen größeren Aufwand. Und das klarzumachen, dass das eben eine Leistung ist für uns, für die Demokratie, das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen dann auch mehr noch verstehen, wenn die Redaktionen ihnen wirklich zeigen, wie sie jetzt bestimmte Sachen gearbeitet haben, wie das funktioniert. Ich erlebe immer wieder, dass ganz viel Unwissen herrscht, und das ist ja auch völlig verständlich. Ich weiß ja auch nicht, wie ein Ingenieur eine Brücke baut. Der muss mir das gut erklären. Wir haben ja Vertrauen darin, dass die Brücken meistens hoffentlich auch in Zukunft halten. Und das liegt daran, dass da sehr viele Sicherungsmaßnahmen getroffen werden an Qualitätssicherung. Im Journalismus ist das auch so. Das heißt aber nicht, dass nicht Dinge auch schiefgehen oder uns nicht so ganz passen, die wir dann lesen. Also das ist, glaube ich, so diese, dass man das so auch aushält. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich in Diskussionen immer wieder merke, da müsste man mit drüber reden.
Ja, ich meine, manche Dinge sind eigentlich so vom gesunden Menschenverstand. Meine Oma hat immer gesagt, halbe Wahrheiten sind ganze Lügen. Ne? So. Und sie hat recht, aber so funktioniert zum Beispiel oft Boulevard. Das, was gesagt wird, ist zwar wahr, aber so viel wird nicht gesagt, dass das, was gesagt worden ist, im Endeffekt ohne den Kontext eine Lüge ist. So. Und das weiß man eigentlich. Man weiß eigentlich, wenn Kinder im Kindergarten sich streiten oder auf dem Pausenhof, dass man erstmal noch hört, was der andere sagt.
Absolut.
Bevor man sofort irgendwie sich empört. Und also man weiß eigentlich dieses Handwerkliche, dass man immer die andere Seite hört, dass man keine relevanten Fakten weglässt, dass man nur sagt, was man wirklich überprüfen kann und nicht vom Hörensagen weiß und so weiter. Das weiß man alles, aber irgendwie geht der Transfer bei den Medien nicht so weit, dass man...
Ja, und es gibt natürlich auch viele Dinge, Sie sagen jetzt den Boulevard als Beispiel, die auch wirklich problematisch sind in der Medienberichterstattung, wo ich mich auch aufrege und wo wir auch zu Recht irgendwie sagen, nee, das ist jetzt aber auch nicht so das Wahre und das hilft vielleicht auch wirklich nicht so unserer Demokratie. Mhm. Bestimmte Überspitzungen und die Medien werden vielleicht auch jetzt durch Social Media, also die etablierten journalistischen Medien, getrieben immer mehr an Oberflächlichkeit und an schneller Erregung sozusagen mitzubedienen. Das ist ein schlimmer Trend, wenn das so weitergeht. Aber mal ein ganz konkretes Beispiel. Es ist oft eben auch das Zusammenspiel in den öffentlichen Debatten, das zu einem Erkenntnisgewinn verhilft, ja, und auch Dinge wieder korrigiert. Also in den vergangenen Wochen, das haben alle, glaube ich, mitbekommen, wurde das Thema Kriminalität mit Messern zu einem großen Thema. Manchmal, und das wird natürlich dann auch zum Beispiel von der AfD sehr stark genutzt für so einen auch, Unterstrom oder teilweise auch sehr offensichtlich, das sind alles Migranten und so weiter. Es gibt tatsächlich offenbar einen Problembereich in der Kriminalitätsstatistik, der auch mit Messern zu tun hat. Aber es gibt sehr schlimme Vorfälle, die auch man nicht verharmlosen darf und so weiter, die auch völlig okay sind, eine Debatte darüber zu führen. Aber die Art, wie es bisher geführt worden ist, ist doch oft nicht sehr komplex. Heute gab es einen vergleichsweise differenzierten Beitrag beim Spiegel, wo die Kriminalstatistik mal genauer noch mal untersucht worden ist, was kann man eigentlich wirklich sagen über Messerkriminalität, was kann man nicht sagen, was entwickelt sich wirklich nach oben, was nicht. Und das ist der Beitrag, der verharmlost jetzt nicht das Problem, aber er stellt es in einen Kontext und zeigt auch, es ist nicht so einfach. Es ist auch nicht so, dass es einfach total viel mehr geworden ist, das stimmt so nicht, was natürlich für diejenigen, die jetzt Opfer einer solchen Attacke werden, kein Trost ist, das ist klar, aber es bringt eine Versachlichung hinein. Es ist auch eine journalistische Leistung, das dann mal zu bringen. Es wäre vielleicht schön gewesen, das hätten andere Medien auch schon gemacht und es wäre von vornherein gar nicht so viel dann auch Furcht entstanden durch diese massive auch Boulevardberichterstattung. Ja.
Da kommen wir dann schon zu den Medien und uns, Demokratie, die Medien und wir. Einerseits nochmal, kommen wir gleich nochmal auf Ihre wissenschaftliche Arbeit, aber zu dieser Kriminalstatistik, weil wir kommen nämlich jetzt dann zu den Gefühlen. Es hilft gar nichts, wir müssen über Gefühle reden. Ich erinnere mich, als junge Journalistin bin ich zum Polizeipräsidium hier in Köln damals gegangen, habe für einen Radiosender gearbeitet und es ging um die Kriminalitätsstatistik. Und bei diesem Termin war klar, das ist viel weniger geworden. Es gibt viel weniger schlimme Morde, es gibt einfach weniger. Und ich bin dann ganz froh in die Redaktion gegangen und habe das ganz froh berichtet. Und was passiert? Die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben mir nicht geglaubt.
Das stimmt nicht, so nach dem Motto, ich fühle was anderes, meine gefühlte Wahrnehmung.
Und ich hatte das, und das war wirklich so ein Moment, wo ich was verstanden habe. Ich hatte das schwarz auf weiß, warum sollten die Statistiken ja nicht gefälscht? Also, ne? Und trotzdem hat es überhaupt keine Wirkung gehabt.
Das ist tatsächlich ein Phänomen. In der Psychologie spricht man auch vom Thomas-Theorem, weil das ein Forscherpaar mit dem Namen Thomas mal auf den Punkt gebracht hat, dass man eben auch Dinge, die man für wahr hält, dass die einen Einfluss haben, einen realen dann plötzlich in der Wirklichkeit. Dinge, die man nur als gefühlte Wahrheit hat, die werden dann trotzdem zu einer Wirkungsmacht, einfach weil so viele Menschen dann glauben daran, dass so etwas in der Realität ist und sich dann auch in ihrem Verhalten unter Umständen danach richten und ändern. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, oh, das stimmt nicht und ich ignoriere es damit komplett, sondern indem Menschen etwas für wahr halten, entsteht damit eine eigene Realität. Und das ist etwas, was man dann leider zur Kenntnis nehmen muss und was, glaube ich, Politikerinnen und Politiker dazu verleitet, zu sagen, naja gut, wenn das so ist, dann fahre ich doch auch diese Karte und vielleicht widerspreche ich dem gar nicht, sondern ich sage dann, ja, wir brauchen viel mehr Sicherheit und was ja vielleicht auch trotzdem gut ist, aber was letzten Endes dann sagt, ich bestärke das eigentlich sogar noch. Und das ist natürlich ein Problem dann.
Sie forschen an der Mediennutzung und Sie machen eine Langzeitstudie an Ihrem Mainzer Institut für Publizistik und Sie erforschen das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien. Jetzt haben Sie gerade wieder Daten veröffentlicht. Statt Vertrauen, fasse ich das mal hoffentlich richtig zusammen, droht sogar Entfremdung von den Medien. Und was mich wirklich interessiert, ist, Sie haben gar nicht gefragt, also es ging darum, ob die Menschen mit ihren Themen in den Medien repräsentiert sind. Und Sie haben gar nicht gefragt, ob die wirklich repräsentiert sind, sondern ob sie sich repräsentiert fühlen. Und ja. Gefühl droht Entfremdung.
Genau, also es ist so, dass jetzt auch nicht alle, aber eben so ein Viertel, bei manchen Fragen auch noch mehr, Menschen eben das Gefühl haben oder den Eindruck haben, das, was die Medien berichten, ist nicht so das, was mich wirklich hier umtreibt oder wie meine Lebenswelt aussieht. Das ist einerseits, denkt man, vielleicht ja, bedrohlich, andererseits vielleicht auch gar nicht mal so schockierend, weil ja es in der Tat so ist, dass wir in unserem Alltag bestimmte Dinge auch gar nicht erleben, wenn wir das Glück haben, in vergleichsweise stabilen Verhältnissen zu leben, in einer vielleicht ganz guten Nachbarschaft oder so, dann begegnen uns bestimmte Problemzonen der Gesellschaft gar nicht, über die Medien aber natürlich berichten müssen und sollten auch. Oder der ganze Politikbetrieb, ja, in meinem Alltag spielt das vielleicht dann persönlich gar nicht so eine große Rolle, aber in den Medien kommt es permanent vor. Deswegen bin ich gar nicht so sicher, wie dramatisch diese Befunde sind im Hinblick darauf, ob es da einen ganz großen Bruch gibt. Aber es gibt so ein paar Fragen, die wir da stellen, die schon auf so eine Entfremdung hin man interpretieren kann, wo wir sagen, naja, da kann es sein, dass die Menschen so den Eindruck haben, ne, das ist so eine eigene Welt, die Politik und die Medien, die Eliten, und die spielen so ihr eigenes Spiel und das hat mit meiner Welt nichts zu tun. Und das ist, glaube ich, dann schon ein Problem im Hinblick auf diese auch Demokratieleistung der Medien. Und was das Vertrauen betrifft, ist es so, auch da gibt es einen Kern von Menschen, die jetzt auch, wenn man das mal in absoluten Zahlen rechnen würde, nicht klein ist, die eben wirklich ganz geradezu feindselig gegenüber Journalismus etablierter Form eingestellt ist und eben quasi zu denen gehört, die dann im Zweifelsfall auch Lügenpresse rufen. Allerdings muss man sagen, dass im Vergleich, und das, wir machen diese Studie, meine Kolleginnen und Kollegen und ich jetzt schon eine ganze Weile, im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder den USA, ist in Deutschland das Vertrauen in die etablierten Medien noch vergleichsweise hoch und auch stabil. Also das ist nicht so, dass das völlig erodiert ist in den vergangenen Jahren, wie man vielleicht auch so ein bisschen glauben könnte, aufgrund wiederum der eigenen Darstellung in den Medien, die über sich selber dann sozusagen schreiben, dass ihnen keiner mehr glaubt. Und das Ziel kann ja sowieso nicht sein, dass die Menschen sozusagen ein blindes, naives Vertrauen gegenüber irgendwelchen Medien haben, sondern eine angemessene Skepsis und einen angemessenen, souveränen Umgang finden. Nur eben wegkommen von diesem feindseligen, was wir auch Medienzynismus nennen in dieser Forschung, wo die Menschen einfach gar nichts mehr an sich heranlassen, was da berichtet wird.
Wenn wir jetzt bei Demokratie, Medien und wir sind und den Fokus auf uns und auf die Menschen, die eben Medien nutzen, legen, was braucht es denn von unserer Seite, dass wir nicht zynisch werden und also es ist ja, ja immer, es sind ja immer zwei Seiten, die so zusammenspielen. Also
absolut. Ich glaube, wir müssen einfach auch einiges aushalten lernen. Also sozusagen auch damit leben, ohne gleich zu übertreiben in unseren Reaktionen, dass wir irgendwas wirklich bescheuert finden, was wir in der Tagesschau sehen oder in der Zeitung lesen, ohne deswegen jetzt alles in Bausch und Bogen zu verdammen, was jetzt etwa eine Redaktion macht. Wir müssen dann sehen, okay, vielleicht schreiben andere dann das irgendwie vernünftiger auf aus unserer Sicht. Und wir müssen lernen, auch einfach auszuhalten, dass es vielleicht bei manchen Themen auch wirklich Unklarheiten gibt, Unsicherheiten, unterschiedliche Meinungen dazulassen und so weiter. Also das ist, dass wir eben auch mit unserer eigenen Gewissheit immer mal ins Gericht gehen und ein bisschen Zweifel reinstreuen, auch in unsere eigenen schweren Überzeugungen und festen Überzeugungen. Das ist, glaube ich, etwas, was uns allen ja gut täte.
Auch in der Erwartungshaltung vielleicht? Also Medien sind ja viel schneller geworden. Also als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, war Radio immer das schnellste Medium. Man konnte mit dem Telefon immer sofort auf Sendung gehen und wenn man zufällig irgendwo war, wo was passierte, konnte das sofort da sein und musste keine schriftlichen Umwege bringen. Aber heute stimmt das ja nicht mehr. Also online ist mindestens genauso schnell wie Radio. Und es sind so Rubriken entstanden. Auf einmal steht da, was wir wissen, was wir nicht wissen. Also ja. Es gibt ja dann auch einen Umgang mit dieser Schnelligkeit. Weil das gab es früher nicht, so eine Rubrik, was wir wissen, was wir nicht wissen, das gab es nicht. Entweder man wusste es oder man wusste es nicht. Und ich finde, da ist so ein Prozess, wo mit dieser Schnelligkeit umgegangen wird. Aber was ist, also ist unsere Erwartung nachgekommen, dass die sich eben auch, dass klar ist, das geht jetzt so schnell oder Menschen berichten so lange. Als ich vom Kölner Hochwasser berichtet habe, alle halbe Stunde, irgendwann nach 8 Stunden, ist schwer, immer was Neues zu sagen. Und man wiederholt sich zwangsläufig. Ja. Also so einfach so die Erwartung an Medien, dass sie sich wiederholen müssen, wenn sie nichts Neues, Schlimmeres dazu, wenn sie nicht übertreiben wollen oder eben zu wissen, das ist jetzt so schnell, da weiß man eben noch nichts.
Ja, Richtiges. Da muss man einfach auch natürlich den Mut haben, als Redaktion zu sagen, okay, wir können jetzt mehr dazu nicht ernsthaft seriös sagen. Mhm. Und vielleicht muss man dann auch nicht ewig senden. Allerdings muss man eben bedenken, Menschen haben dann bei bestimmten Krisensituationen auch ein hohes Informationsbedürfnis und die können ja dann auch ausschalten oder den Artikel nicht nochmal lesen, wenn sie das schon wissen, woran es gelesen haben. Aber andere, für die ist das dann zum ersten Mal das, was sie dann aufnehmen. Und das Entscheidende sind aber ja doch eher so Hintergrundinformationen, dass man eben auch Kontexte versteht. Und da muss man eben auch immer sagen, wenn ich dann so höre von Menschen, ja, das ist doch alles irgendwie, steht doch gar nicht in den Medien und das wird nicht berichtet. Ja, es gibt bestimmt Bereiche, die von den Medien leider auch aufgrund, sag ich mal, einer ausgedünnteren Medienlandschaft zu wenig beachtet werden. Das kann es geben, aber zu vielen Dingen gibt es schon auch, wenn man einfach mal ausgiebig guckt und liest auch Berichte und interessante Hintergrundinformationen. Nur da muss man eben auch so eine Zeitung wirklich mal kaufen und lesen. Sehr viel Kritik wird geübt von Leuten an den Medien, die aber in Wahrheit ja das also sich gar nicht die Mühe machen, das zu lesen. Und da kann man dann leider auch nur sagen, ich kann es ja den Leuten nicht vorlesen. Ja, also deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen seltsam, ohne dass ich jetzt das Publikum beschimpfen will und schon gar nicht Sie hier im Saal, dass Kritik geübt wird, auf welcher Grundlage eigentlich? Also was hat man dann eigentlich dafür getan, um selber mal seine Kritik abzusichern? Das ist also immer das Erste, was man ja mal fragen kann, ist, wenn man irgendwo schwere Kritik übt, dass man sagt, naja, auf welcher Basis mache ich das eigentlich? Was habe ich denn für Informationen, auf denen ich da mein Urteil fälle?
Ein Stichwort noch zur Medienbildung. Das wird ja immer ganz viel gefordert, dass das auch in Schulen stattfindet. Und ich weiß, dass uns auch Lehrer und Lehrerinnen zuhören. Und ich neige dann dazu, sehr protective mit den Schulen zu werden, weil die halt so unglaublich viel machen sollen. Die sollen von Ernährung bis hast du nicht gesehen, klar, unterrichten.
Da stöhnen die Lehrer natürlich.
Ja. Die stöhnen ja. Und die haben ja auch tatsächlich, die müssen ja auch gucken, dass sie ihren ganz normalen Lernstoff durchkriegen. Sie haben viel wenig Menschen, die unterrichten, viel Stundenausfall und so weiter. Also wenn man denen mit noch was kommt, sind die in der Regel, finde ich, völlig zu Recht erstmal abwehrend. Aber es gibt ja tatsächlich sehr, sehr gute so Rundum-Sorglos-Pakete für Schulen. Ne?
Ja.
Also Stichwort Journalismus macht Schule.
Genau, es gibt einen Verein, der heißt Journalismus macht Schule, nachdem eben viele Redaktionen und Journalistinnen und Journalisten beklagt haben in den vergangenen Jahren, dass die Politik, dass da zu wenig passiert, von den Kultusministerien aus, was eben diese Lehrpläne angeht und was diese Medienbildung angeht, haben wir gesagt, na, dann machen wir es einfach so weit wir halt können selber und bieten halt Schulen an, dass wir Journalisten in die Schulen schicken und nicht, um da große Werbung zu machen für eine spezielle Zeitung oder so etwas, sondern den Schülerinnen und Schülern auch im Gespräch miteinander so ein bisschen nahe zu bringen, wie denn Redaktionen arbeiten, wie dann eben Quellen auch ernsthaft geprüft werden können, eben das, was ich auch vorhin meinte, was passiert da alles hinter den Kulissen, um besser verständlich zu machen, was für eine Leistung da erbracht wird im Journalismus. Und das ist etwas, was man jetzt als Schule im Prinzip ganz niedrigschwellig wahrnehmen kann, wo dann eben Leute auch hinkommen und wo man dann mal einen Gast hat und so etwas. Das ist eine tolle Initiative. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man trotzdem auch dazu kommen könnte und sollte, vielleicht gibt es auch ein paar Schulen, die das schon machen, dass man einfach, so wie es immer manchmal so Klassenkreis gibt und so etwas, dass man auch eher so in den Schulalltag integriert, so eine permanente Medienlektüre in irgendeinem Fenster, das man dann eben finden muss, damit die Lehrer mir jetzt nicht den Vogel zeigen, sondern wann sollen wir das denn noch machen, wo man dann wirklich was sind so die Themen der Zeit, was sind sozusagen die Nachrichtenstoffe, was sind interessante, hintergründige Informationen und dass man da auch kultiviert miteinander dieses sich kümmern um das, was uns als Gemeinwesen alle angeht und was sind so die großen politischen Themen, was steht in der Zeitung und so, dass das nicht nur mal so ein Projekt ist oder mal so ein spezieller Schultag, sondern wirklich kultiviert wird über die Schuljahre hinweg. Das erscheint mir so wichtig. Also nicht nur beizubringen, wie benutze ich jetzt Google oder so, sondern wirklich, dass diesen Dialog pflegt. Das machen ja Lehrer manchmal, wenn jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, irgendeinen, was ich, Terrorismusfall, dass man dann hinterher mit den Schülern dann direkt mal spricht, weil die ja alle geschockt sind. Aber das müsste man eigentlich auch so auf so einer Wochenbasis machen, so Gespräche führen.
Also ich, mit einem Projekt bin ich häufig in Schulen und dann gibt es immer wieder auch Gespräche. Das sind meistens so Gruppen von irgendwie 100 bis, keine Ahnung, 300, mal das ganze Oberstufe oder so da. Und wenn dann so eine Diskussion aufkommt, dann frage ich oft nach, woher hast du denn deine Informationen? Woher kommt das denn jetzt, was du da sagst? Das war in einem Fall, da ging es um den Ukraine-Krieg. Da war ein junger Mann, dessen Eltern aus Belarusland kommen, der hat nur Telegram gehabt als Information. Der konnte mir genau von den Frontverlauf und alles Russische genau erklären. Und das finde ich, das ist einfach so, wenn man regelmäßig fragt, wie informierst du dich denn? Und dann so zu gucken, was ist eine Quelle und wo bekomme ich Informationen, die nicht so einseitig sind und woran kann ich merken, ob ich das nicht bekomme? Also einfach tatsächlich auch so, wenn man regelmäßig so etwas kultiviert, glaube ich, ist die Chance größer, dass man mitbekommt, wie überhaupt Information stattfindet.
Auf jeden Fall. Also das muss man bestimmt, ist das ein guter Weg. Zugleich muss man so ein bisschen natürlich aufpassen, dass die Leute sich nicht sofort alle überfordert fühlen, ob Jüngere oder Ältere, weil die sagen, der Tag hat 24 Stunden. Ja. Ich bin doch jetzt nicht selber der Journalist, der da permanente Quellen abgleicht und macht und das noch abgleicht. Und das, da kommt Vertrauen jetzt wieder ins Spiel. Genau. Dass ich dann merke, es gibt so ein paar Medien, die sind jetzt nicht alle immer zu 100% und so weiter. Das ist nicht, das darf ich alles nicht immer vielleicht immer 1:1 nehmen, aber ich habe so ein Potpourri und ich habe bestimmte Quellen, wo ich auf jeden Fall aufpassen muss, weil das vielleicht wirklich Quatsch ist, was da kommt und starke Propaganda ist, die von irgendwo herkommt. Und dann gibt es ein paar Quellen, die sich da ernsthafter bemühen, unbefangener, ohne große Vorurteile, sich der Wahrheit zumindest anzunähern. Und da muss ich dann auch manchmal bei manchen Themen, wo ich nicht selber einsteigen kann, tiefer sagen, so, das nehme ich jetzt erstmal bis zum Beweis eines Gegenteils erstmal so hin.
Ich meinte jetzt auch gar nicht, dass jeder anfangen sollte, journalistisch zu arbeiten, sondern so, wie ich das beim Waschmaschinenkauf auch mache.
Ja, genau.
Da gehe ich ja auch hin und gucke bei Stiftung Warentest irgendwas. Also wenn ich mich sozusagen einmal wirklich damit befasse und sage, okay, wenn ich nur Telegram gucke, möglicherweise ist es ein bisschen einseitig, so. Aber wenn ich mich also einmal sozusagen meiner Verantwortung als Mediennutzerin gerecht zu werden und zu sagen, okay, da bekomme ich seriöse Informationen, da bekomme ich Faktenchecks zum Beispiel, da bekomme ich das und dann einfach mich entlaste, indem ich weiß, die Informationen habe ich jetzt so wie bei der Waschmaschine, mache ich jetzt so gut, wie ich es kann.
Und es gibt eben so Informationen, die sind irgendwie wirken schon so ein bisschen irre und verrückt, wo man denkt, kann das denn stimmen? Und dann ist es eigentlich der richtige Impuls zu sagen, das suche ich mal ein bisschen oder was schreiben denn andere? Und dann stelle ich fest, die nehmen das jetzt auseinander und sagen, warum das jetzt auch nicht stimmt und dann gucke ich mal danach und so. Und dann komme ich dem auch schon auf die Spur oft,
Die Informationen zu Journalismus macht Schule gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und zum Schluss möchte ich nochmal zurück zum Anfang, Tanja Schulz, zum Geschenk der freien Presse. Dazu sagen Sie nämlich auch, in der Demokratie zu schlafen, kann bedeuten, einer Diktatur aufzuwachen. Und dieses Schlafen hat viele Bedeutungen, die Sie auch auf die Medien beziehen. Denn dazu sagen Sie, dass wir die Medien nicht wie ein Schlafmittel nehmen sollen, sondern und nicht nur zur Zerstreuung oder zur Propaganda. Also das ist einfach nochmal ganz klar der Appell, nicht zu schlafen.
Ja, informiert euch. Leute, informiert euch. Wenn man sich informiert, dann weiß man auch, dass selbst wenn die mal ganz zahm irgendwo so staatsmännisch versuchen aufzutreten, etwa AfD-Leute in irgendeiner Talkshow, was da alles schon sonst gesagt wird und was da auch teilweise schon gemacht wird, das kann man alles wissen, weil es alles dokumentiert ist. Das muss man einfach dann nicht schlafend ignorieren und sagen, ich mache das trotzdem und finde das aber irgendwie gut, weil die sind mal gegen irgendwas, sondern ich muss der Verantwortung mich stellen. Und so eine Demokratie ist eben etwas, was wir alle miteinander gestalten. Und das ist nicht etwas, was uns von irgendwem auferlegt worden ist, vom Kanzler und vom Bundestag. Die sind für uns da, aber wir müssen mitmachen. Wir müssen mitmachen. Und das Mitmachen beginnt schon beim Lesen. Und es gibt viele, viele weitere Schritte, die wir alle machen können, wo wir uns auch weniger ohnmächtig fühlen, wenn wir das mitmachen. Und dafür müssen wir aber auch nicht mit allen immer total übereinstimmen. Aber in bestimmten Grundwerten, wenn wir uns da einig sind, dann kann uns eigentlich dieses großartige Gesellschaftsmodell auch niemand kaputt machen.
Daniel Schulz, eine Frage muss jeder Gast beantworten und dann sammeln wir die. Und es gibt ja die Spinnweben und Löwenzähmen, die gibt es auf Instagram, es gibt sie auf TikTok, es gibt sie auf YouTube und überall da finden Sie diese gesammelte eine Frage, die heißt: Daniel Schulz, wie geht Zusammenhalten?
Zusammenhalten geht, glaube ich, wenn wir uns unserer Vielfalt als Stärke bewusst werden, Unterschiede aushalten, es aber auch schaffen, unter anderem durch gemeinsame Faktengrundlagen, die auch durch den Journalismus geschaffen werden, zu einigen auf eine bestimmte Basis, auf der wir dann auch streiten können und unsere Unterschiede und unsere Vielfalt leben können. Und dabei auch wissen, dass bestimmte Dinge, wenn sie dann wirklich menschenfeindlich werden, dann aber nicht mehr zu tolerieren sind. Da hört dann das Zusammenhalten auf, sondern wir müssen gemeinsam zusammenstehen, um diejenigen, die diesen Zusammenhalt stören wollen, zerstören wollen, denen die Grenzen aufzuzeigen.
Vielen Dank, Daniel Schulz, auch für das Kommen und Mitmachen, weil ich finde, das ist auch eine Form von Zusammenhalten an dieser Stelle.
Sehr
gerne.
Danke
dafür.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch an alle, die diese Form von Journalismus, das ist ja auch wieder Teil der Medien, einfach so einen Podcast zu machen, unterstützen. Also wir wollen, dass alle das nutzen können, ganz unabhängig vom Geldbeutel. Deswegen ist das frei an dieser Stelle. Aber natürlich haben wir Kosten. Und es gibt Menschen, die sind wie die Spinnen und die spinnen schon mit uns. Und ich sage mal ein paar, das sind Arndt Kiewelitz, das ist Georg Hinz, das ist Christoph Schulte, das ist Irene Tokarski, Donata Galder, Marlene Fritsch, Alex Grafe, Sandra Rostock. Ihr alle habt mitgesponnen, dass wir diesen Podcast hier machen können. Vielen Dank dafür. Und das war es erstmal heute zum Thema Zusammenhalten, Spinnweben und Löwenzähmen, die Demokratie, die Medien und wir. Wenn es um unseren Zusammenhalt und die Medien geht, gibt es aber ein großes Thema, das in dieser Staffel auf keinen Fall fehlen darf. Und das sind die bewussten Desinformations-, Destabilisierungs- und Lügenkampagnen, also die Fake News. Deswegen geht es am 23. September an dieser Stelle hier weiter mit den Fake News, dann mit der Wiener Journalistin Ingrid Brodnik und ihrem neuen Buch »Wieder die Verrohung – Strategien und Tipps, um auf Emotionalisierung und Fake News besser antworten zu können.« Mein Name ist Angela Krumpen. Wenn Sie mögen, unterstützen Sie uns durch einen Beitrag, indem Sie die Folgen hören, uns auf YouTube, Insta oder TikTok abonnieren, kommentieren. All das hilft leider sehr. Und viel wichtiger noch, finde ich aber, als dieser ganze digitale Kram ist, dass wir wirklich zusammenhalten und wirklich zusammen spinnweben. Spinnen Sie gut!
Ja.